Das Schweigen der Fische. Ein Vatikan-Thriller von Frank Noll. Gelesen von Wolf Spencer. Teil 1. Der letzte Segen. Der Geist und das Fleisch. Der Ostersonntag in Rom begann nicht mit einem strahlenden Morgen, sondern mit einer unnatürlichen Schwüle, die die Stadt wie ein nasses Tuch erstickte. Ein bleierner, zinkfarbener Himmel hing über dem Petersplatz, als wollte er die Pracht der österlichen Feierlichkeiten zerquetschen. 150.000 Pilger füllten den Platz, ein Meer aus Gesichtern, Fahnen und Smartphones. Doch die Luft war so dicht, dass selbst der Weihrauch nicht entkommen konnte und sich wie ein dichter Nebel über die vordersten Reihen legte. Papst Francesco wirkte an diesem Morgen zerbrechlicher denn je. Die weiten weißen Gewänder konnten nicht verbergen, wie sehr sein Körper in den letzten Monaten gealtert war. Seine Schritte waren kurz, seine Atembeschwerden hörbar. Trotz der Hitze besaßen seine Augen noch immer jene Klarheit, die seine Feinde in der Kurie so sehr fürchteten. Ein kurzes, fast unsichtbares Zittern durchlief seinen Körper, als er den Kelch erhob. Er verbarg es mit einer tiefen Verbeugung, doch für einen Moment herrschte in der Basilika eine Stille, die schwerer war als jeder Gesang. Die 42 Minuten, Punkt 14.30 Uhr, rollte die gepanzerte Limousine des US-Vizepräsidenten Samuel Vance in den Cortile di San Damaso. Vance war ein Mann wie aus Granit gehauen, ein ehemaliger Staatsanwalt mit politischem Instinkt und einem Lächeln, das niemals seine Augen erreichte. Francesco empfing ihn in der schlichten Bibliothek. »Sie bringen Unruhe in meine Stadt, Mr. Vance«, sagte Francesco auf Spanisch. Vance legte seine Hände flach auf das Holz. »Ich komme nicht als Pilger. Ich komme als Bote einer Welt, die sich keine moralischen Experimente mehr leisten kann. Wir wissen von dem Dossier, das Sie unter Verschluss halten. Wenn Sie es veröffentlichen, zerstören Sie die Brücke zwischen Washington und dem Vatikan.« »Die Wahrheit ist keine Brücke, Mr. Vance. Sie ist das Fundament«, entgegnete Francesco. Vance stand auf, ohne den Ring zu küssen. »Denken Sie an Ihr Erbe. Manchmal ist ein schneller Abschied gnädiger als ein langsamer Verfall.« Die Unterredung dauerte exakt 42 Minuten. Die Stunde des Fischers. Gegen 19.45 Uhr brachte Schwester Maria dem Papst eine einfache Gemüsesuppe und ein Glas Rotwein. Francesco saß am Fenster und wirkte wie ein alter Hirte, der merkt, dass die Wölfe den Pferch umstellt haben. Er nahm einen Schluck vom Wein und verzog das Gesicht. »Der Wein schmeckt nach Eisen, Maria. Lassen Sie ihn wegbringen.« Um 3.14 Uhr am Ostermontag zerriss die Stille im Gästehaus Santa Marta. Ein stechender Schmerz schoss Francesco in die Brust. Er versuchte, nach der Glocke zu greifen, doch seine Finger gehorchten nicht mehr. Als Schwester Maria ihn fand, hing er halb aus dem Bett, das Holzkreuz auf dem Boden. Der Befund? Herzstillstand. Doch während der Camerlengo eintraf, verschwand das Weinglas. Es wurde durch ein identisches, sauberes Glas ersetzt. Um 6 Uhr verkündeten die Glocken das Unfassbare. Der Fischer war tot.
Teil 2. Das Washington-Komplott. Oktober, 6 Monate vor dem Tod. Georgetown, Washington, D.C. Der Regen peitschte gegen die schweren Eichenfenster des privaten Clubs, in dem sich die wahre Macht der Hauptstadt traf. Samuel Vance saß in einem Ohrensessel, das Licht des Kamins warf tanzende Schatten auf sein Gesicht. Ihm gegenüber saßen 3 Männer, deren Namen niemals in den Schlagzeilen auftauchten, deren Entscheidungen jedoch den Herzschlag der globalen Märkte bestimmten. Sie nannten sich die Souveräne.
Francesco ist kein Papst mehr. Er ist ein Brandstifter, sagte der älteste der Männer, ein Philanthrop mit einem Vermögen aus seltenen Erden. Seine neue Enzyklika über die Verstaatlichung von Ressourcen im globalen Süden gefährdet unsere Lieferketten. Er nutzt das moralische Gewicht der Kirche, um eine wirtschaftliche Revolution anzuzetteln. Vance nahm einen Schluck von seinem 30-jährigen Scotch. Er ist unantastbar. Die Welt liebt ihn. Die Welt liebt Helden, Samuel, aber sie akzeptiert Märtyrer noch viel schneller, entgegnete der Mann kühl. Wir brauchen einen Mann in Rom, der den Unterschied zwischen göttlicher Gnade und fiskalischer Realität kennt. Wir haben ein Budget von 200 Millionen Dollar für die Operation Petrus bereitgestellt. Sorgen Sie dafür, dass der nächste Fischerring an einen Amerikaner geht. November. Ein abgelegenes Kapuzinerkloster, Massachusetts. Kardinal Thomas O'Malley liebte die Einfachheit. Er trug seine braune Kutte mit demselben Stolz wie andere den Purpur. Doch als der Hubschrauber des Vizepräsidenten auf der schneebedeckten Wiese des Klosters landete, wusste er, dass die Stille vorbei war. Vance fand den Kardinal im Kreuzgang beim Gebet. Er wartete, bis O'Malley das Kreuzzeichen machte. Eminenz, wir müssen reden. Nicht über Politik, sondern über das Überleben der Institution, begann Vance. Er führte O'Malley durch den kalten Gang und zeichnete das Bild einer Kirche, die unter Francesco finanziell ausblutete und ihren Einfluss im Westen verlor. Stellen Sie sich vor, was ein amerikanischer Papst bewirken könnte, flüsterte Vance. Die Effizienz von Washington gepaart mit dem Segen Gottes. Sie könnten der Mann sein, der die Kirche ins 21. Jahrhundert rettet. Wir haben die Unterstützung der konservativen Fraktionen in Europa. Wir brauchen nur ihr Ja. O'Malley sah in den grauen Himmel. Der Heilige Geist wählt den Papst, Mr. Vance, nicht das Weiße Haus. Der Heilige Geist arbeitet oft durch Menschen, Eminenz. Und wir sind sehr motiviert, ihm bei dieser Wahl behilflich zu sein. Vance reichte ihm kein Dokument, sondern nur eine kleine, verschlüsselte Telefonnummer. Als er ging, wusste er, der Ehrgeiz war gesät. O'Malley hatte nicht Nein gesagt. Januar bis März, Vatikanstadt. Während die Welt sich auf das Osterfest vorbereitete, wurde im Inneren des Vatikans ein leises Gift injiziert. Nicht nur in den Körper, sondern in den Apparat. Arthur Sterling, Vance Chefstratege, hatte Dr. Arnaldo Valetti rekrutiert, einen der Leibärzte des Papstes. Valetti war ein brillanter Mediziner, aber ein pathologischer Spieler. Seine Schulden bei illegalen Buchmachern in Macau waren durch eine Briefkastenfirma in Delaware diskret beglichen worden. Valetti begann, Francescos Medikation gegen seine chronische Herzschwäche zu optimieren. Er fügte minimale Dosen eines Wirkstoffs hinzu, der die Bronchien leicht verengte und den Herzschlag bei Stress unregelmäßig werden ließ. »Sie wirken müde, heiliger Vater«, sagte Valetti bei der wöchentlichen Untersuchung im März. »Das Alter ist ein schweres Kreuz, Arnaldo«, antwortete Francesco mit einem schwachen Lächeln. »Ich werde die Dosis leicht erhöhen, damit Sie für die Osterwoche Kraft haben.« Was Francesco nicht wusste, jede Pille schwächte die Schutzmauer seines Herzens. Sterling und Vance wollten keinen plötzlichen Mord, sie wollten einen natürlichen Zusammenbruch unter extremer psychischer Belastung. Das Treffen am Ostersonntag war als der finale Stoß geplant. Die Falle war gestellt und der Köder war die Sorge um die Kirche.
Teil 3: Die verschlossene Tür.
Der Petersplatz war an diesem Morgen ein Ozean aus Schwarz und Asche. Der Regen, der bereits seit Tagen die ewige Stadt geißelte, hatte sich in einen feinen, kalten Sprühnebel verwandelt, der sich wie ein Leichentuch über die zehntausenden Trauernden legte. In der Mitte des Platzes, auf einem einfachen Teppich vor den Stufen der Basilika, lag der schlichte Zypressensarg vom Papst Francesco. Keine Edelsteine, kein Gold, nur das Holz und das Evangelium, dessen Seiten im Wind flatterten, bis ein Diener sie ehrfürchtig schloss. In der vordersten Reihe der Staatsgäste saß Samuel Vance. Sein Gesicht war eine unlesbare Maske aus Granit, die Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille verborgen. Er beobachtete nicht den Sarg, er beobachtete die Männer in Purpur. Er sah, wie Kardinal Vianelli, der Kopf der Eisheiligen, sich diskret zu einem Mitbruder aus Südostasien neigte. Er sah das kurze, fast unmerkliche Nicken. Vance wusste, dass die Saat aufgegangen war. Das Geld der Souveräne war über den Istituto per le Opere di Religione, die Vatikanbank, in Kanäle geflossen, die nun als humanitäre Hilfe für notleidende Diözesen getarnt waren. Es war kein Bestechungsgeld, es war eine Anzahlung auf die Zukunft. Zwei Tage später. Die Prozession der 115 Kardinäle bewegte sich wie ein Fluss aus Blut durch die Sala Regia in Richtung der Sixtinischen Kapelle. Der Gesang des Veni Creator Spiritus hallte von den Marmorwänden wider, doch für Thomas O'Malley klang er wie ein Requiem für sein eigenes Gewissen. Er spürte den Blick von Arthur Sterling, der als technischer Berater für Sicherheit getarnt am Rand des Ganges stand. Sterling strich sich kurz über das Revers seines Sakkos, ein vereinbartes Signal. Das private, illegale Funknetz innerhalb der Kapelle stand. Trotz der massiven Störsender des Vatikans hatten die Eisheiligen eine Möglichkeit, Befehle von außen zu empfangen.
»Extra omnes!« rief der Zeremonienmeister. »Alle raus!«
Die schweren Bronzetüren schwangen zu. Das dumpfe Echo des Schlosses, das einschnappte, markierte das Ende der Demokratie und den Beginn der Isolation. O'Malley sah nach oben zu Michelangelo. Das jüngste Gericht schien ihn mit einer Intensität anzustarren, die ihm den Atem raubte. Er wusste, dass er hier drinnen nicht als Hirte war. Er war ein trojanisches Pferd. Der erste Wahlgang am Nachmittag war eine reine Formsache, eine Bestandsaufnahme der Lager. Als die Wahlzettel auf die silbernen Kelche gelegt und mit einer Nadel durchstochen wurden, stieg am Abend schwarzer Rauch auf. Die Welt draußen stöhnte auf. Doch drinnen begann die wahre Arbeit. In der ersten Nacht, in den kargen Zimmern der Domus Sancte Marte, fanden Gespräche statt, die niemals in den Protokollen auftauchen würden. Vianelli suchte O'Malley auf. »Die Reformer gruppieren sich um Kardinal Tagle aus Manila«, flüsterte er. »Sie wollen eine Untersuchung von Francescos Tod. Sie stellen Fragen über die Medikation.« O'Malley spürte, wie ihm kalt wurde.
»Was für Fragen?«
»Fragen, die wir nicht beantworten wollen, Thomas. Wenn Tagle gewinnt, wird er das Staatssekretariat säubern. Er wird ihre Kontakte zu Vance offenlegen. Er wird sie als Verräter brandmarken, noch bevor sie den Thron besteigen können. Wir haben nur eine Wahl. Wir müssen die Abstimmung morgen früh erzwingen. Wir haben die Stimmen aus Afrika und Osteuropa sicher, aber wir brauchen ein Zeichen der Stärke.
Habemus Papam. Am nächsten Vormittag, nach dem dritten Wahlgang, herrschte eine fast greifbare Elektrizität in der Kapelle. Die Stimmen wurden ausgezählt.
O'Malley? O'Malley? O'Malley!
Der Name hallte immer wieder durch den Raum, bis er die notwendige Zweidrittelmehrheit erreichte. Eine Stille trat ein, die so schwer war, dass man das Ticken der alten Uhren hören konnte. Der Camerlengo trat vor Thomas O'Malley.
Akzeptasne? Fragte er mit feierlicher Stimme. Nimmst du die Wahl an?
O'Malley sah auf seine zitternden Hände. Er dachte an das Treffen im Kloster, an den Metallgeschmack im Wein des verstorbenen Papstes und an die Macht, die nun in greifbarer Nähe lag. Er war ein Gefangener seiner eigenen Ambition, gefesselt an die Männer in Washington.
Accepto, sagte er.
Seine Stimme war fest, aber sie fühlte sich nicht wie seine eigene an.
Wie willst du genannt werden?
Benedikt der 17., antwortete er. Ein Name, der Kontinuität versprach, aber Kontrolle bedeutete. Draußen auf dem Petersplatz schrie die Menge auf, als der Rauch, der aus dem kleinen Schornstein quoll, sich von Grau in ein strahlendes, reines Weiß verwandelte. Samuel Vance, der in einem Hotelzimmer mit Blick auf die Kuppel stand, schaltete den Fernseher aus. Er griff zu seinem Telefon und wählte eine Nummer in Virginia.
Der Adler ist gelandet, sagte er kurz. Bereiten Sie die ersten Dekrete vor. Der Vatikan gehört uns.
Wenig später trat O'Malley auf die Loggia. Das Sternenbanner schien unsichtbar im Wind neben ihm zu wehen. Er hob die Hände zum Segen, während er in der Menge das Gesicht von Schwester Maria suchte, der einzigen Frau, die wusste, dass der Wein an jenem Ostersonntag niemals hätte getrunken werden dürfen.
Teil 4. Das erste Dekret.
Keine zwei Stunden waren vergangen, seit Thomas O'Malley, nun Benedikt der 17., den Segen Urbi et Orbi gespendet hatte. Die Euphorie auf dem Petersplatz war noch als dumpfes Grollen durch die dicken Mauern des apostolischen Palastes zu hören. Doch in seinem neuen Arbeitszimmer herrschte eine schneidende Kälte. O'Malley saß an dem massiven Eichentisch. Der Fischerring an seinem Finger fühlte sich fremd an. Ein kaltes Gewicht, das ihn an seine neue Realität fesselte. Er betrachtete das schlichte Holzkreuz an der Wand, das Francesco dort gelassen hatte, als die Tür ohne Klopfen aufschwang. Samuel Vance trat ein. Er trug keinen Mantel mehr, sein Anzug war makellos, sein Blick siegessicher. Er verneigte sich nicht. Er verzichtete auf jede Geste der Ehrfurcht, die das Protokoll für einen Vizepräsidenten gegenüber dem Stellvertreter Christi vorsah.
»Ein glorreicher Tag für Amerika, Tom«, sagte Vance und setzte sich unaufgefordert in einen der seidenbespannten Sessel.
»Mr. Vance, ich muss Sie bitten«, begann O'Malley, doch Vance hob unterbrechend die Hand. »Sparen wir uns die Theatralik für die Gläubigen da draußen. Wir haben investiert. In Ihre Wahl, in die Diskreditierung Ihrer Rivalen und in die nötige Stabilität des Übergangs. Jetzt ist es Zeit für die erste Rendite.«
Vance schob eine dünne Ledermappe über den Tisch. Darin lag ein einziges Blatt Papier. Eine Liste von Ernennungen für das Staatssekretariat, die Vatikanbank 1OR und die Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls. Allesamt Namen von Männern, die Washingtons Interessen näher standen als dem Evangelium.
»Das ist kein Dekret. Das ist eine Kapitulation«, flüsterte O'Malley, während er die Namen las. »Wenn ich das unterschreibe, entmachte ich mich selbst am ersten Tag.«
»Sie sichern sich ab, Tom«, korrigierte Vance eiskalt. »Wir wissen beide, dass Francescos Tod Fragen aufwerfen könnte, wenn man zu tief gräbt. Aber solange wir die Kanäle kontrollieren, wird die Welt einen natürlichen Tod sehen. Unterschreiben Sie. Werden Sie der Papst, den wir bestellt haben, oder werden Sie der kürzeste Pontifex der Geschichte, der in Schande endet? Mit zitternder Hand griff Benedikt dem 17. zum Federhalter. Die Tinte auf dem Papier war das erste Blutopfer seines Pontifikats. Während im Palast die Tinte trocknete, herrschte im Gästehaus Santa Marta nackte, lautlose Angst. Schwester Maria wusste, dass sie nur wenig Zeit hatte. Die Gendarmerie hatte bereits damit begonnen, Francescos Zimmer zu versiegeln, doch sie war schneller gewesen. In der Tasche ihres Habits spürte sie die harte Kante des kleinen Glasröhrchens, in das sie die Weinreste umgefüllt hatte. Es war ihr Todesurteil, wenn man sie erwischte. Sie hastete durch den Korridor, als ihr ein Schatten den Weg versperrte. Sie unterdrückte einen Schrei. Vor ihr stand Hauptmann Kaspar Weiß von der Schweizer Garde. Sein Helm lag auf einem Tisch, sein Gesicht war bleich. »Schwester Maria, Sie sollten nicht hier sein«, sagte er leise. Er blickte sich nervös um. »Kaspar, Sie haben ihn getötet«, flüsterte sie und packte ihn am Arm. »Der Wein! Ich habe die Probe. Ich muss hier raus!« Weiß starrte sie an. Sein Eid galt dem Papst, doch Francesco war tot, und der neue Mann auf dem Thron wurde von den Leuten bewacht, die den Ausgang versperrten. In diesem Moment entschied sich der junge Gardist. Er war kein Politiker, er war ein Soldat der Wahrheit. »Kommen Sie mit mir, nicht durch die Haupttore. Es gibt einen Versorgungstunnel, der unter den vatikanischen Mauern hindurch zur Via di Porta Angelica führt. Wenn die Kameras dort noch auf Wartung stehen, haben wir eine Chance.« In der Überwachungszentrale der Vatikan-Gendarmerie saß Arthur Sterling. Vor ihm flimmerten Dutzende Bildschirme. Er kaute auf einem Zahnstocher, während er die Aufzeichnungen von Santa Marta im Schnelldurchlauf sichtete. »Stopp«, befahl er seinem Assistenten. Er deutete auf einen Monitor, der den Hinterausgang der Wäscherei zeigte. Zwei Gestalten huschten durch den Schatten, eine Nonne und ein Gardist. »Sie haben etwas mitgenommen«, murmelte Sterling. Sein Instinkt für Gefahr war über Jahrzehnte geschärft worden. Er griff zum Funkgerät. »Team Blau, wir haben ein Leck. Sichern Sie die Porta Sant'Anna und die Via di Porta Angelica. Ich will die Nonne und das, was sie bei sich trägt. Keine Schusswaffen auf Staatsgebiet, es sei denn, es ist unvermeidlich. Machen Sie Jagd auf sie.« Er sah zu, wie seine Männer auf den Monitoren ausschwärmten. Sterling wusste, wenn dieses Glas den Vatikan verließ und ein unabhängiges Labor erreichte, war die Operation Petrus gescheitert. Und er war nicht der Typ Mensch, der Scheitern als Option akzeptierte.
Teil 5. Das Labyrinth der Seelen. Rom weinte. Ein wolkenbruchartiger Regen peitschte über die Stadt und verwandelte die prachtvollen Plätze in graue, spiegelnde Flächen. Für Schwester Maria und Kaspar Weiß war das Wetter ein Segen. Der dichte Vorhang aus Wasser schluckte ihre Umrisse, während sie durch die engen Gassen von Borgo Pio hasteten. Kaspar trug keine Uniform mehr. Er hatte sich eine dunkle Ziviljacke übergestreift. Doch seine Haltung verriet ihn. Er bewegte sich mit der kontrollierten Wachsamkeit eines Mannes, der gelernt hatte, auf Schatten zu achten.
»Dort entlang«,
zischte er und zog Maria in eine schmale Passage, die nach modderndem Holz und altem Urin roch.
»Wohin bringen Sie mich, Kaspar?«,
keuchte Maria. Ihre Lunge brannte, und das kleine Glasröhrchen in ihrer Tasche fühlte sich an wie ein glühender Stein. »Zu dem Einzigen, der den Inhalt dieses Glases versteht, ohne ihn sofort verschwinden zu lassen«, antwortete Weiß. »Professor Ares Rossi.
Er war der Cheftoxikologe der Kurie, bevor Francesco ihn entließ, weil er zu viele Fragen über die Medikamentenlieferungen an die Vatikanapotheke stellte. Er lebt versteckt in Trastevere. Er hasst den Vatikan, aber er liebte die Wahrheit mehr als seine Karriere. Sie fanden Rossis Wohnung in einem baufälligen Palazzo, dessen Fassade von Efeu und jahrzehntelangem Ruß zusammengehalten wurde. Der Professor war ein Mann mit wildem, grauem Haar und Augen, die hinter dicken Brillengläsern wie zwei brennende Kohlen wirkten. Er ließ sie erst ein, als Weiß eine alte Erkennungsmarke der Garde vorzeigte. Die Wohnung glich einem Alchemistenlabor des 21. Jahrhunderts. Überall stapelten sich verstaubte Folianten neben modernsten Zentrifugen und Mikroskopen. Rossi nahm das Röhrchen mit spitzen Fingern entgegen, als wäre es eine Reliquie der Pest. »Das Glas eines Toten«, murmelte er. Er schüttete einen Tropfen der Flüssigkeit auf einen Teststreifen und schob ihn unter ein Spektrometer. Stille erfüllte den Raum, nur unterbrochen vom Prasseln des Regens gegen die Fensterscheiben. Nach 10 Minuten nahm Rossi die Brille ab. Sein Gesicht war aschfahl. »Es ist kein Gift, das man im Wald findet, Schwester«, flüsterte er. »Es ist ein synthetisches Polymer. Es zielt auf die elektrischen Impulse des Herzmuskels ab. Ein einziger Tropfen löst eine totale Lähmung aus, die nach wenigen Minuten wie ein natürlicher Infarkt aussieht. Das hier ist militärische Präzision. Das hier, das ist die Handschrift eines Staates, nicht eines Einzeltäters.«
»Können Sie es beweisen?«, fragte Weiß hart.
»Nicht hier, nicht mit diesen Geräten. Aber wenn ich es in die Hände der Presse...« Ein dumpfer Schlag gegen die schwere Eingangstür ließ sie alle zusammenfahren. »Sie sind hier«, sagte Weiß flach. Er zog seine SIG Sauer und entsicherte sie mit einem metallischen Klicken. Durch den Türspion sah er 3 Männer in grauen Regenmänteln. Sie bewegten sich lautlos, fast mechanisch. Arthur Sterlings Team. »Professor, Maria, gehen Sie«, befahl Weiß. »In der Küche gibt es einen Lastenaufzug für die Müllentsorgung. Er führt direkt in den Keller und von dort in die antiken Abwasserkanäle. Sie führen zu den Katakomben der Via Appia.«
»Und was ist mit Ihnen?«,
rief Maria verzweifelt. Weiß sah sie kurz an. Es war der Blick eines Mannes, der seinen Frieden mit Gott gemacht hatte. »Mein Eid galt dem Schutz des Vaters. Francesco ist tot. Wenn ich heute sterbe, damit seine Wahrheit lebt, dann ist das mein letzter Dienst.« Die Tür barst unter der Wucht einer Ramme. Weiß eröffnete das Feuer. Das trockene Knallen der Schüsse hallte in der kleinen Wohnung wie Donner wider. Maria sah noch, wie Weiß hinter einem schweren Eichentisch Deckung suchte, bevor Rossi sie am Arm packte und in den dunklen Schacht des Aufzugs zerrte. Als sie in die Tiefe glitten, hörte sie einen Schrei und das Geräusch von brechendem Glas. Dann war nur noch das Rauschen des Wassers unter ihnen. Sie waren in der Dunkelheit, aber sie hatten die Beweise. Und sie hatten das Blut eines Gerechten an ihren Händen.
Teil 6. Das Erbe der Katakomben. Im apostolischen Palast herrschte eine Totenstille, die nur vom rhythmischen Ticken einer Standuhr aus der Ära Napoleons unterbrochen wurde. Benedikt XVII. Saß in der Kapelle Redemptoris Mater. Er hatte die Schweizer Gardisten vor der Tür weggeschickt. »Ich brauche eine Stunde der Buße«, hatte er gesagt, und niemand wagte es, dem ersten amerikanischen Pontifex zu widersprechen. Doch O'Malley betete nicht, er suchte. Er erinnerte sich an ein privates Abendessen mit Francesco, Monate vor dessen Tod. Francesco hatte damals, fast beiläufig, über die Archivare der Stille gesprochen und darüber, dass die Wahrheit oft dort liegt, wo niemand mehr hinsieht.
Wenn die Wölfe heulen, Thomas, schau hinter das Wappen von Leo dem 13., hatte er geflüstert.
Benedikt kniete sich auf den kalten Marmorboden hinter dem Altar. Seine Finger tasteten die kunstvollen Intarsien ab, bis er eine winzige Einkerbung im Wappen fand. Er drückte seinen massiven Fischerring hinein. Ein leises Klicken. Dann schwang eine schmale Marmorplatte auf. Dahinter lag ein kleines, in schwarzes Leder gebundenes Notizbuch. Francescos Handschrift war darin hektisch, fast unleserlich.
»Sie haben den Wallen bereits gewechselt. Mein Herz stolpert wie ein müdes Pferd. Wenn du dies liest, Thomas, dann bist du entweder ihr Gefangener oder ihr Komplize. Es gibt einen Kanal außerhalb ihres Netzes, die Kustodes in den Katakomben der Via Appia. Vertraue niemandem mit einer Flagge am Revers. Gott vergebe mir mein Schweigen.«
O'Malley spürte, wie ihm die Kehle zuschnürte. Das war kein Tagebuch. Es war ein Vermächtnis aus dem Jenseits. Er war beides, Gefangener und Komplize. Doch in diesem Moment flammte etwas in ihm auf, das stärker war als sein Ehrgeiz. Der Zorn eines Mannes, der erkennt, dass er seine Seele an Mörder verkauft hat. Tief unter den Straßen von Trastevere kämpfte sich Professor Rossi durch knietiefes Abwasser. Der Gestank war beinahe unerträglich, eine Mischung aus Fäulnis und Chemikalien. Er stützte Schwester Maria, die vor Erschöpfung kaum noch stehen konnte. Ihr Habit war zerrissen, ihre Hände blutig von den rauen Wänden des Schachtes.
»Wir müssen weiter, Maria«, keuchte Rossi. »Sterling wird die Ausgänge der Kanalisation sichern lassen. Unser einziger Weg führt tiefer hinein, in das antike Netz, das noch vor den Kaisern gebaut wurde.«
Sie hörten ein fernes Echo, das Platschen von schweren Stiefeln im Wasser. Sterling und seine Männer waren bereits im Tunnel. Sie suchten nicht nach Dieben. Sie suchten nach den letzten Zeugen eines Verbrechens, das die Weltordnung erschüttern würde.
»Professor, das Glas!«
Maria presste die Hand auf ihre Tasche.
»Wenn wir sterben, stirbt die Wahrheit mit uns.«
»Dann werden wir nicht sterben«,
erwiderte Rossi mit einer grimmigen Entschlossenheit, die Maria ihm nicht zugetraut hätte.
»Die Toten Roms werden uns beschützen. Wir gehen zu den Kustodes.«
Zurück im Vatikan trat Samuel Vance in das Arbeitszimmer des Papstes. Er wirkte ungeduldig. Sein Blick wanderte prüfend durch den Raum.
»Wir haben ein Problem, heiliger Vater«, sagte Vance ohne Umschweife. »Ihre ehemalige Vertraute, diese Schwester Maria, ist mit einem Gardisten geflohen. Sie haben vertrauliche Dokumente gestohlen, die nationale Sicherheit der USA und die Stabilität der Kirche gefährden könnten.«
Benedikt der 17. sah ihn ruhig an, das Notizbuch Francescos sicher in seiner inneren Tasche verborgen.
»Was wollen Sie von mir, Samuel?«
»Eine offizielle Erklärung. Brandmarken Sie sie als Kriminelle. Geben Sie den Befehl, sie mit allen Mitteln festzunehmen. Die Welt muss sehen, dass Sie keine Abweichler dulden.«
Vance legte eine vorbereitete Pressemitteilung auf den Tisch. Benedikt griff zum Federhalter. Er wusste, wenn er jetzt unterschrieb, besiegelte er das Todesurteil für Maria. Wenn er es nicht tat, würde Vance ihn noch in derselben Nacht beseitigen. Er setzte die Feder an. Doch statt seiner gewöhnlichen Unterschrift schrieb er ein winziges, fast unsichtbares Symbol unter den Text. Ein gekreuztes S mit einem Punkt. Es war das Sub Spe, ein uraltes Zeichen der vatikanischen Archivare für ein Dokument, das unter Zwang verfasst wurde.
»Es ist erledigt«, sagte Benedikt tonlos.
Vance nahm das Papier, zufrieden mit seinem Sieg. Er ahnte nicht, dass der Mann im weißen Gewand gerade seinen ersten Zug in einem Spiel gemacht hatte, dessen Regeln Vance niemals verstehen würde.
Teil 7. Das Reich der Knochen.
Das Wasser des Tiber war im März tödlich kalt und schmeckte nach Schlamm und Öl. Maria und Rossi waren von der Strömung unter die Engelsbrücke gerissen worden, weg von den hellen Scheinwerfern Stirlings, hinein in die gurgelnde Schwärze eines alten Abwasserkanals. Sie wurden nicht von der Polizei gefunden, sondern von Händen, die so rau wie Sandpapier waren. Fra Paolo, ein Laienbruder, der seit Jahrzehnten die unterirdischen Versorgungsschächte des Vatikans wartete, hatte sie durch ein verrostetes Gittertor gezogen. Schweigend führte er sie tiefer hinein, bis das Rauschen des Abwassers verblasste und durch eine drückende, sakrale Stille ersetzt wurde. Sie betraten die Katakomben der Via Appia. Hier, zwischen den in den Tuffstein gehauenen Nischen, brannten keine elektrischen Lichter, sondern nur einsame Öllampen. Drei Männer erwarteten sie, Greise in einfachen schwarzen Soutanen. Es waren die Kustodes, die Archivare der Schatten, die Hüter jener Wahrheiten, die für die offizielle Geschichte zu gefährlich waren.
»Francesco wusste, dass dieser Tag kommen würde«, sagte der Älteste von ihnen, Bruder Silas.
Sein Gesicht war so zerfurcht wie der Stein um ihn herum.
»Er sagte uns, wenn das Licht der Welt erlischt, brennt die Lampe in der Tiefe weiter.
Kommt, wir haben nicht viel Zeit.«
Hinter einer Mauer aus Gebeinen, die sich auf einen verborgenen Mechanismus hin lautlos zur Seite schob, verbarg sich ein Anblick, der Maria den Atem raubte. Es war kein Gebetsraum, sondern ein hochmodernes chemisches Labor, dessen sterile Edelstahltische einen bizarren Kontrast zu den uralten Schädeln in den Nischen bildeten. Professor Rossi zitterte, als er das Röhrchen mit dem Weinrest auf den Labortisch stellte. Mit ruhiger Hand leitete er die Probe in ein Massenspektrometer. Das Surren des Geräts war das einzige Geräusch in der Gruft. Minutenlang starrten sie alle auf den Monitor, auf dem grüne Kurven und komplexe Molekülketten tanzten.
»Gott, steh uns bei«, flüsterte Rossi schließlich.
Er nahm die Brille ab und rieb sich die Augen.
»Das ist kein Gift der Natur. Es ist ein synthetisches Polymer, eine Weiterentwicklung von Nervenkampfstoffen aus dem Kalten Krieg.«
Er deutete auf die chemische Analyse auf dem Schirm. C18H22 AGN3O4S.
»Die Verbindung ist instabil. Sie zerfällt innerhalb von Stunden im Blutkreislauf in harmlose Aminosäuren. Aber schauen Sie hier. Die Silbernitratrückstände am Glasrand dienen als Katalysator. Das ist Äthelgard 7. Eine Substanz, die offiziell nur in einem einzigen Labor weltweit existiert. Im Advanced Defense Research Lab in Virginia. Ein Unternehmen, das Samuel Vance über eine Holdinggesellschaft kontrolliert.
»Ein Mord mit digitalem Fingerabdruck«, murmelte Silas. »Francesco wurde nicht getötet, weil er alt war. Er wurde hingerichtet, weil er das System stürzen wollte.«
In der Ferne hallte ein dumpfes Grollen durch die Gänge. Es war nicht der Donner des Frühlingsgewitters über Rom. Es war das Geräusch von Presslufthämmern.
»Sie haben uns gefunden«, sagte Fra Paolo und griff nach einer alten Eisenstange. »Sie bohren sich von oben durch das Fundament der Kapelle San Callisto.«
»Silas, wir müssen die Daten senden«, rief Maria. »Der Papst muss sehen, was wir hier gefunden haben.«
»Der Papst ist im Palast gefangen«, erwiderte Silas ruhig.
Er setzte sich an ein altes Funkgerät, das mit einer illegalen Satellitenverbindung auf dem Dach einer Ruine verbunden war.
»Aber Thomas O'Malley
ist ein Amerikaner. Er glaubt an Beweise. Wir schicken sie direkt auf seinen privaten Server. Wenn er noch einen Funken Gewissen hat, wird er wissen, was zu tun ist. Der Upload-Balken auf dem Monitor kroch quälend langsam voran. 80%, 85%. Plötzlich erzitterte der Boden. Staub rieselte von der Decke. Ein Riss zog sich durch das Mauerwerk und das grelle Licht von taktischen Taschenlampen schnitt durch die Dunkelheit am Ende des Ganges. Arthur Sterling hatte aufgehört zu suchen. Er hatte angefangen zu jagen. »Gehen Sie«, befahl Silas und schob Maria und Rossi in einen schmalen Seitengang, der für jemanden von Sterlings Statur unpassierbar war. »Dieser Gang führt direkt in den Keller der deutschen Botschaft. Die Souveränität des Bodens ist dort ihre einzige Chance.« »Und was ist mit Ihnen?«, fragte Maria mit tränenerstickter Stimme. Silas lächelte traurig und legte die Hand auf den Hebel der Notstromversorgung. »Ich bin 80 Jahre alt, Kind. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Geheimnisse zu hüten. Heute werde ich eines mit ins Grab nehmen. Das Geheimnis, wie man eine Katakombe zum Einsturz bringt.« Als Maria und Rossi in der Dunkelheit verschwanden, hörte sie nur noch das metallische Klicken des Hebels und den ersten Schuss, der die jahrtausendealte Stille zerriss.
Teil 8. Das Sakrament der Wahrheit.
Benedikt der 17. saß in seinem privaten Arbeitszimmer. Die schweren Vorhänge waren zugezogen. Das einzige Licht kam von einer kleinen Schreibtischlampe und dem bläulichen Flimmern seines Tablets. Er hatte das Gerät persönlich konfiguriert, weit weg von den IT-Experten der Kurie, die, wie er nun wusste, direkt an Sterling berichteten. Plötzlich vibrierte das Gerät. Eine Prioritätsnachricht, verschlüsselt mit einem Code, den nur die Archivare der Kustodes und der amtierende Papst kannten. O'Malley gab die Ziffernkombination ein, die er in Francescos Notizbuch gefunden hatte. Der Bildschirm flackerte kurz auf, dann öffnete sich eine Datei. Sein Atem stockte. Es war kein Text, sondern ein hochauflösendes chemisches Profil, unterlegt mit den Spektralanalysen aus dem Labor in den Katakomben. Substanzidentifikation: Ethegard 7. Chemische Struktur: Status: experimenteller Neuroinhibitor. Wirkungsweise: induziert sofortigen Myokardstillstand durch Blockade der Natriumkanäle. Zersetzung innerhalb von 120 Minuten. Herkunft: Advanced Defense Research Lab, ADRL, Virginia. Eigentümer: Vance Global Holdings. Darunter befand sich eine Audiodatei. Er drückte auf Play. Die Stimme von Schwester Maria erfüllte den Raum, brüchig und verweint.
»Heiliger Vater, Thomas, wenn Sie dies hören, ist Silas tot. Francesco wurde ermordet. Das Glas, wir haben es. Der Wein war die Waffe. Vertrauen Sie niemandem. Retten Sie die Kirche.«
O'Malley legte das Tablet weg. Seine Hände zitterten. Er sah auf seine Hände. Dieselben Hände, die nun den Ring trugen, den man mit diesem Gift erkauft hatte. Er war nicht der Stellvertreter Gottes. Er war der Erbe eines professionellen Attentats. Ein kurzes, hartes Klopfen an der Tür. Samuel Vance trat ein, ohne die Erlaubnis abzuwarten. Er wirkte gereizt. Sein Haar war leicht zerzaust, die Krawatte ein wenig gelockert. Er strahlte die nervöse Energie eines Mannes aus, der es gewohnt war, dass Probleme schnell und lautlos verschwinden.
Es gab eine kleine Störung in der Stadt, Tom«, sagte Vance und schenkte sich am Buffet ungefragt ein Glas Mineralwasser ein. »Ein paar religiöse Fanatiker haben versucht, antike Tunnel unter der Via Appia zu nutzen. Wir mussten drastische Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit des Vatikans zu gewährleisten.
Benedikt legte das Tablet mit der Vorderseite nach unten auf den Stapel von Berichten über die Welthungerhilfe.
Drastische Maßnahmen, Samuel? In den Gräbern unserer Vorfahren?
Vance drehte sich um, das Glas in der Hand. Sein Blick war kalt, sondierend.
In den Gräbern liegen nur Knochen. Uns geht es um die Lebenden. Es gab ein Leck. Diese Nonne, Maria, sie hat Gerüchte gestreut. Wir haben die Situation bereinigt. Es gibt keine Zeugen mehr.
O'Malley spürte einen eisigen Schauer. Keine Zeugen mehr. Er dachte an Silas, an Maria, an Rossi.
Sie wirken blass, Tom, bemerkte Vance und trat einen Schritt näher. Vergessen Sie nicht, morgen beginnt Ihr Staatsbesuch in den USA. Die Reise nach Washington, die Rede vor der UN-Vollversammlung in New York. Das ist Ihr Moment. Die Welt will einen Papst sehen, der Stärke ausstrahlt. Einen Papst, der die Allianz zwischen dem Kreuz und dem Sternenbanner besiegelt.
Ich werde meine Pflicht tun, sagte O'Malley, und seine Stimme klang so hohl wie eine leere Kathedrale. Vance verließ den Raum, sichtlich zufrieden mit der vermeintlichen Unterwürfigkeit seines Schützlings. Doch kaum war die Tür ins Schloss gefallen, sprang O'Malley auf. Er wusste, dass er überwacht wurde. Kameras, Mikrofone, vielleicht sogar Sensoren in seinem Gewand. Er konnte niemanden anrufen. Er konnte keine Pressekonferenz einberufen. Sterling würde das Signal kappen, bevor das erste Wort die Welt erreichte. Er trat an das Fenster und blickte auf den leeren Petersplatz. Er war ein Gefangener in weißer Seide. Aber er hatte eine Bühne. Die UN-Vollversammlung in New York. Dort, vor den Kameras der gesamten Weltpresse, auf neutralem Boden, würde Vance ihn nicht einfach abschalten können, ohne einen globalen Skandal zu riskieren. Er griff nach seinem Brevier und schlug die Stelle für das Totengebet auf. Er begann zu schreiben. Nicht in das Buch, sondern in seinen Geist. Er würde das Skript, das Vance für ihn vorbereitet hatte, ignorieren. Er würde die lateinische Liturgie nutzen, um die Wahrheit zu tarnen, bis der Moment der Enthüllung gekommen war.
Veni, Creator Spiritus, flüsterte er. Komm, Schöpfergeist.
Er würde nicht als Papst nach Amerika fliegen. Er würde als Zeuge der Anklage fliegen. Und wenn er diesen Flug nicht überlebte, dann würde er wenigstens dafür sorgen, dass das Imperium von Samuel Vance mit ihm in Flammen aufging.
Teil 9. Der Flug des Hirten. Ort: Die deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl, Rom. Schwester Maria und Professor Rossi saßen in einem fensterlosen Büro im Untergeschoss der Botschaft. Draußen patrouillierte die italienische Polizei, verstärkt durch Männer in dunklen Anzügen, die offiziell zum Sicherheitsdienst des Vatikans gehörten, aber Befehle aus Langley und Washington erhielten.
»Wir können hier nicht ewig bleiben«, flüsterte Maria.
Sie hielt das kleine Röhrchen fest umschlungen, als wäre es eine Reliquie.
»Wenn Benedikt nach Amerika fliegt, wird Vance die Botschaft unter Druck setzen. Sie werden uns wegen Spionage ausliefern.«
Rossi sah auf seinen Laptop. »Ich habe die Daten an das Labor der UN-Sicherheitsbehörde in New York geschickt, aber ohne das physische Original, die Probe mit den Silbernitrat-Katalysatoren, ist es nur eine Datei, die sie als Fälschung deklarieren werden. Wir müssen nach New York, zur Vollversammlung.« In diesem Moment klopfte es. Ein junger Attaché trat ein.
»Es gibt eine Änderung im Protokoll. Der Papst hat darauf bestanden, dass eine Delegation von Ordensleuten ihn auf dem Flug nach Washington begleitet. Es ist ein Akt der Versöhnung. Zwei Plätze sind für das Pflegepersonal von Papst Francesco reserviert. Die Pässe liegen hier.«
Maria sah Rossi an. Es war kein Zufall,
Es war O'Malleys Antwort auf ihr Signal. Die Shepard One, die päpstliche Boeing, durchschnitt die Nacht über dem Atlantik. An Bord herrschte eine gespenstische Stille. Im vorderen Bereich saß Papst Benedikt XVII., umgeben von seinen engsten Beratern und Samuel Vance. Im hinteren Teil der Maschine, getrennt durch einen schweren Vorhang, saßen Maria und Rossi, verkleidet als einfache Krankenpfleger des Vatikans. Ihre Herzen hämmerten bei jedem Schritt der Sicherheitsleute im Gang. Vance trat zu O'Malley.
»Sie wirken nervös, heiliger Vater. Denken Sie an die Millionen, die Sie in New York erwarten. Es ist der größte Moment Ihrer Karriere.«
»Ich denke an das Blut Christi, Samuel«, erwiderte O'Malley, ohne ihn anzusehen. »Es schmeckt heute besonders metallisch.«
Vance erstarrte kurz, dann lächelte er dünn.
»Übertreiben Sie es nicht mit der Symbolik. Wir landen in 3 Stunden. Ihr Redeskript wurde bereits an die Presse verteilt. Keine Abweichungen, Tom. Sterling ist am Flughafen. Er hat den Befehl, jeden Störfaktor sofort zu eliminieren.«
Kurz vor der Landung forderte Benedikt dem 17. eine spirituelle Pause. Er zog sich in die kleine provisorische Kapelle im Flugzeug zurück. Nur ein Priester durfte ihn begleiten. Er rief nach dem jungen Krankenpfleger, um ihm bei den rituellen Vorbereitungen zu helfen. Es war Maria. In der Enge der Kapelle, während das Flugzeug in den Sinkflug über New York ging, flüsterte O'Malley:
»Haben Sie es?«
»Ja, heiliger Vater. Das Röhrchen und die Spektralanalyse von Professor Rossi.«
»Hören Sie mir gut zu«, sagte O'Malley, während er so tat, als würde er beten. »Vance kontrolliert die Teleprompter in der UN. Er kontrolliert die Mikrofone. Aber er kontrolliert nicht mein Gedächtnis. Ich werde die lateinische Liturgie einleiten. Sobald ich zum Confiteor ansetze, müssen Sie den Beweis den Vertretern der Schweizer und der deutschen Delegation übergeben. Sie sind die einzigen, die nicht auf Vances Gehaltsliste stehen.«
»Und was wird aus Ihnen?« fragte Maria mit Tränen in den Augen.
O'Malley sah sie an, nicht als Papst, sondern als Thomas O'Malley aus Boston, der endlich seine Seele zurückkaufte.
»Ein Fischer muss manchmal sein Netz verlieren, um den Fang seines Lebens zu machen. Gehen Sie jetzt. Und beten Sie, dass meine Stimme nicht zittert.«
Draußen am Horizont tauchten die Lichter von Manhattan auf. Die Falle war gestellt. Doch wer war der Jäger? Und wer die Beute? Der Vorhang hebt sich für den letzten Akt. Die UN-Vollversammlung wartet. Die Scharfschützen sind in Position. Und die Wahrheit hängt an einem seidenen Faden aus lateinischen Versen.
Teil 10. Das jüngste Gericht von Manhattan. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York war ein Hexenkessel. Die blaue Kulisse des Saals wirkte an diesem Vormittag fast wie ein Altar. In der ersten Reihe saß Samuel Vance, die Beine lässig überschlagen, ein triumphales Lächeln auf den Lippen. Er hatte den amerikanischen Papst genau dort, wo er ihn haben wollte. Als moralisches Aushängeschild für das neue transatlantische Imperium. Benedikt XVII. Schritt zum Podium. Das schwere Weiß seiner Soutane stach gegen das diplomatische Blau der UN ab. Als er die Brille aufsetzte, sah er auf dem Teleprompter den Text, den Vance für ihn geschrieben hatte. Worte über Sicherheit, geopolitische Stabilität und die Allianz der Ordnung. Er begann zu lesen. Seine Stimme war ruhig, fast monoton. Doch nach 2 Absätzen hielt er inne. Er sah direkt in die Kamera, in die Wohnzimmer von Milliarden Menschen. »Dies sind die Worte der Welt,
sagte er plötzlich auf Latein. Aber ich bin nicht hier, um die Welt zu bestätigen. Ich bin hier, um ein Geständnis abzulegen.
Im Regieraum erstarrte Arthur Sterling.
Was macht er da? Schaltet das Mikrofon ab, schrie er.
Doch die Techniker der UN, angewiesen durch ein diskretes Zeichen des deutschen Botschafters, ignorierten den Befehl. Benedikt XVII. Wechselte ins Englische. Seine Stimme schwoll an, die Kraft des alten Staatsanwalts aus Boston kehrte zurück.
Mein Vorgänger, Papst Francesco, starb nicht an Altersschwäche. Er wurde ermordet. Er wurde mit einer Substanz vergiftet, die in den Laboren jener Männer entwickelt wurde, die heute hier in der ersten Reihe sitzen. Das Gift heißt Ethelgard 7. Seine Formel lautet C18H22AGN3O4S. Es ist die Handschrift der Feigheit.
Ein Raunen ging durch den Saal wie ein physischer Schlag. Samuel Vance sprang auf, sein Gesicht zur Fratze verzerrt.
Er ist verrückt! Er steht unter Schock! Rief er den Delegierten zu.
Doch in diesem Moment trat Schwester Maria aus dem Schatten der Schweizer Delegation. Sie hielt das versiegelte Röhrchen und das Tablet mit den Analyseergebnissen in die Höhe. Kameras schwenkten auf sie. Die Beweise waren live auf jedem Bildschirm der Erde zu sehen.
»Hier ist das Blut des Fischers«, rief sie. »Untersucht es. Die Wahrheit lässt sich nicht begraben.«
Das Chaos brach aus. Sicherheitskräfte stürmten das Podium, doch die UN-Blauhelme bildeten einen Ring um den Papst. Samuel Vance versuchte, den Saal zu verlassen, doch er wurde von zwei Beamten des FBI gestoppt. Die Daten, die Maria und Rossi vorab an die UN-Sicherheitsbehörde gesendet hatten, hatten eine Lawine ausgelöst, die selbst Vances Macht nicht mehr stoppen konnte.
Benedikt XVII. Stand ungerührt am Podium. Er nahm den Fischerring von seinem Finger und legte ihn auf das Holzpult.
Ich wurde gewählt, um die Kirche zu führen. Aber ich wurde als Geisel gekauft, sagte er in die Stille hinein. Ich trete hiermit mit sofortiger Wirkung zurück. Ich bin nicht Benedikt XVII. Ich bin Thomas O'Malley, ein Sünder, der um Vergebung bittet.
Epilog. Das Schweigen der Fischer. Wochen später. Samuel Vance saß in einer fensterlosen Zelle in einem Hochsicherheitsgefängnis, während Arthur Sterling spurlos verschwunden war, untergetaucht in den Schatten, die er selbst erschaffen hatte. Im Vatikan herrschte eine unheimliche Stille. Die Eisheiligen waren entmachtet, ihre Konten eingefroren, ihr Einfluss verpufft. Ein neues Konklave wurde vorbereitet, doch diesmal gab es keine Dossiers aus Washington. In einem kleinen Kloster in den argentinischen Anden saß ein älterer Mann in einer einfachen braunen Kutte vor einer Holzhütte. Er blickte auf die Berge. Es war Thomas O'Malley. Er war kein Papst mehr und er war kein Amerikaner des Imperiums mehr. Er war ein Mann, der sein Netz verloren hatte, aber seine Seele rettete. Auf seinem Tisch lag eine Zeitung. Die Schlagzeile lautete: Die Kirche kehrt zu den Armen zurück. Schwester Maria zur neuen Beraterin des Interimsrates ernannt. O'Malley lächelte dünn, nahm einen Schluck Wein, einfachen, ehrlichen Wein, und blickte in den Sonnenuntergang. Der Fischer war tot, aber die Seele der Kirche atmete wieder.
Hier ist der fiktive Leitartikel der New York Times, International Edition, der 6 Monate nach den dramatischen Ereignissen in New York erschien und den Schlussstrich unter das dunkle Kapitel der Operation Petrus zog. The New York Times internationale Ausgabe. Mittwoch, 15. Oktober 2026. Das Urteil des Jahrhunderts. Lebenslang für Samuel Vance. Das Ende der Operation Petrus. Gerechtigkeit für Papst Francesco. Von Clara Valenti. New York. In Saal 4b des Bundesgerichts von Manhattan herrschte gestern eine Stille, die schwerer wog als die massiven Mauern des Vatikans. Als Richterin Eleanor Sterling, nicht verwandt mit dem flüchtigen Mitverschwörer Arthur Sterling, das Urteil verlas, verzog der Mann auf der Anklagebank keine Miene. Samuel Vance, der ehemalige Vizepräsident der Vereinigten Staaten, wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Mord an einem ausländischen Staatsoberhaupt, Verschwörung zum Sturz einer religiösen Institution und illegaler Einsatz chemischer Kampfstoffe. Das Strafmaß: lebenslange Haft ohne Aussicht auf Bewährung. Die Anatomie eines Verrats. Die Geschworenen brauchten weniger als 6 Stunden, um über das Schicksal des Mannes zu entscheiden, der versucht hatte, den Heiligen Stuhl in eine Zweigstelle Washingtoner Interessen zu verwandeln. Die Beweislast, die durch die mutige Intervention von Schwester Maria und dem Toxikologen Professor Aris Rossi ans Licht kam, war erdrückend. Das Herzstück der Anklage war das Gift Ethelgard 7. Die Staatsanwaltschaft konnte lückenlos nachweisen, dass die Substanz aus den Laboren von Vance Global Holdings stammte und gezielt eingesetzt wurde, um Papst Francesco am Ostermontag zu eliminieren. Die Aufzeichnungen des verstorbenen Archivars Bruder Silas, der sich in den Katakomben opferte, dienten als Stimme aus dem Grab und ließen keine Zweifel an der Skrupellosigkeit der Verschwörer. Wo ist Thomas O'Malley? Während Vance in Handschellen aus dem Saal geführt wurde, blieb eine Frage im Raum stehen. Was wurde aus dem Mann, der die Lawine ins Rollen brachte? Thomas O'Malley, der als Papst Benedikt XVII. Geschichte schrieb, indem er sein Amt auf der Bühne der UN-Vollversammlung niederlegte, ist seit seinem Rücktritt nicht mehr gesehen worden. Gerüchte besagen, er habe sich in die Einsamkeit Südamerikas zurückgezogen, um Buße für sein anfängliches Schweigen zu tun. Sein Erbe jedoch bleibt. Er ist der Mann, der den Fischerring opferte, um die Seele der Kirche zu retten. Eine Kirche im Umbruch. Im Vatikan weht unterdessen ein neuer Wind. Der Interimsrat, dem Schwester Maria als erste weibliche Chefberaterin für Transparenz angehört, hat bereits umfassende Reformen eingeleitet. Die Ära der Geheimdossiers und dunklen Bankgeschäfte scheint beendet. Wir haben gelernt, dass die Wahrheit nicht in Gold gefasst ist, sondern im Mut derer liegt, die bereit sind, alles zu verlieren, erklärte Schwester Maria gestern vor dem Gerichtsgebäude. Samuel Vance wird seine Strafe im Hochsicherheitsgefängnis von Florence, Colorado, antreten. Sein Name wird in die Geschichte eingehen, nicht als Reformer, sondern als der Mann, der versuchte, Gott zu spielen und an der Integrität eines einfachen Fischers scheiterte.